Armena Watch, der Talk.
Willkommen bei Mena Talk. Mein Gast ist die Psychoanalytikerin Erica Freeman aus New York, geboren 1927 in Wien. Frau Dr. Freeman, Sie haben als Zehnjährige die nationalsozialistische Machtergreifung in Wien 1938 erlebt.
Ich kann mich erinnern, Sie sind einmarschiert da auf der Ausstellungsstraße. Nicht die SA marschiert, aber das SS marschiert. Und meine Mutti und ich gehen da, wo die Bäume waren. Und kommt ein SS-Offizier aus der Reihe hinaus, hebt mich auf und sagt, ich habe blonde Zöpfe gehabt, hebt mich auf und sagt, so soll ein deutsches Kind ausschauen.
Was für ein Irrtum. Sie sind dann aus der Schule geflogen?
Wir sind rausgeschmissen worden aus dem Gymnasium. Und da war ich im HS-Gymnasium, wo die Gescheiten... Aber dann sind die BDM und die Hitlerjugend haben auf uns gewartet, haben uns verprügelt. Hat man gelernt zu laufen, sich nicht zu wehren. Gott behüte, etwas passiert einem Nazi-Kind, weil du dich gewehrt hast. Mein Vater war schon im KZ, kam meine Mutti auch ins KZ. Also wenn man zu zweit geht, kämpft man. Also kämpft nicht mit solchen Kindern, weil es gefährlich ist für die Mutti. Habe ich nur gelaufen. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe im Tor gewartet, bis die Nase hat aufgehört zu bluten. Denn ich wollte das Taschentuch nicht benutzen, damit die Mutti das Blut nicht sieht.
Haben Sie das Straßenwaschen erlebt, dass Erwachsene die Straße waschen mussten?
Yes. Und meine Mutti auch. Ich habe Masel gehabt, meine Familie war alle Zionisten. Und ich sollte eigentlich nach Palästina fahren.
Hatten Sie Angst die ganze Zeit?
Nein, Angst lernt man. Ich habe niemals Angst gehabt. Weil etwas passiert und das passiert. Angst lernst du von Menschen. Geh mal dorthin, pass auf. Aber nicht, pass auf. Nicht in unserer Familie.
Ihre Mutter auch nicht?
Nein, meine Mutti war... die erste Hebräischlehrerin, Frau in Western Europe. Mhm. Und das Singer, das Jentl, das er geschrieben hat, das war meine Mutti. Ah. Aber sie hat nicht wirklich Bubenkleider getragen. Nur Graduation haben sie gespielt, Josef und seine Brüder. Und damals, wenn man sich leisten konnte, hatte man immer einen armen Schüler zu Hause bei sich gehabt, damit er die Tora studieren kann und muss nicht arbeiten. Also nach dem Schauspiel geht mein Großvater zum Rabbiner und sagt, Rabbi, den Bub Josef will ich in meinem Haus. Sagt der Rabbi, der Bub Josef ist deine Tochter Rachel.
Und so ist es gegangen.
Und so ist es gegangen.
Ja.
Aber sie ist da gestorben in Philippshof. Letzten Bombenangriff, März 12, 1945.
Ihre Mutter Meine hat Mutter, in war Wien damit, als U-Boot überlebt.
Yes.
Und ist
am fast letzten Bombenangriff gestorben.
Gemeinsam mit vielen Nazis, was ein besonders tragisch, groteskes Schicksal ist, dass sie bis zum Schluss als Jüdin versteckt in Wien überlebt hat.
Yes, als U-Boot hat man es genannt.
Als U-Boot. Und dann ist sie gemeinsam mit vielen Nazis einem Bombenangriff zum Opfer gefallen. Die Leichen wurden, das ist gegenüber der Albertina, nie exhumiert.
Right.
Ja.
Also brauche ich nicht zum Friedhof fahren.
Ja.
Dort ist ein Stein, aber ihr Körper ist im Philippshof. Mhm. Damals hat es Zionist geheißen, man fährt dorthin, wenn die Engländer das erlaubt hätten.
Ja.
Und meine Tante war Alia Beth und sie war, die diese illegalen Schiffe gemacht haben und die Leute hineingeschmuggelt.
Ja.
Engländer sind sehr interessant. Ich mag sie, ich verzeih ihnen alles, wegen Shakespeare und Churchill. Wenn die Engländer gekommen sind, es war ja alles vorher Türkei. Und sie haben versprochen, eine Heimat für die Juden. Schauen Sie sich an und sagen, zu groß für die Juden. Also Jordan haben sie Transjordan, ein anderes Land gemacht. Das war auch Palästina. Und dann haben sie auch nicht geholfen. Und dann haben sie gesagt, okay, United Nations, ihr nehmt das.
Gut.
Und United Nations made a Spaltung. And the Palästinenser haben gesagt, nein, wir wollen kein eigenes Land, wir wollen das ganze Land.
Und so ist es bis heute geblieben.
Ja. Ich habe gerade eine Königin mal gesagt, ich war sein persönlicher Berater, weil seine Arbeit war die Jugend hinter dem eisernen Vorhang.
Ja.
Eminenz, wenn wir Juden euch versprechen würden, nie mehr wieder einen anderen Jesu Christi auf die Welt zu bringen, könnt ihr uns endlich für den ersten verzeihen. Und der Kardinal hat diese twinkly Augen gehabt, der so lacht, immer gelacht und sagt, ja, eine gefährliche Frau.
Gehen wir mit unserem Gespräch weiter, wo wir abgebrochen hatten. Wir waren bei der Frage des Vergessens.
Ich darf vergessen, etwas Schlechtes bei mir getan hat. Aber du darfst nicht vergessen, dass du was Schlechtes getan hast. Anders wirst du es noch einmal tun.
Aber was mich interessiert, ist das Schreckliche, das ich erlebt habe. Darf ich das im Sinne von Freud vergessen? Das heißt, wegschieben.
Nein, du musst das vergessen. Das darfst du nicht behalten. Denn das Gehirn hat nur so vieles zu erinnern. Und wenn es besetzt ist mit dem Schlechten, das du nicht vergisst, kann das neue Gute nicht hineinkommen. Mhm. Mhm. Du bist so beschäftigt, was sagst, das war schlecht und das war schlecht und das war schlecht. Ja, aber manche Leute sind nur glücklich, wenn sie unglücklich sind. Man kann sie nicht glücklich machen. Sie sind unglücklich in ihrem Unglück.
Und weil sie nicht vergessen das können.
Nein, nicht wollen. Vergessen kann man sehr leicht. Ja. Das Leichteste, was man tun kann, ist vergessen. Mhm. Von einer Sekunde so. Wenn du willst. Wenn du nicht willst, dann wirst du nichts vergessen. Und dann hast du keinen Platz für neue, gute Sachen. Das ist besetzt. Mit wem? Ja. Mit dem Teufel. Schon genug. Nein, der sitzt da und das tut mir weh. Und das musst du nicht vergessen, dass du mir weh getan hast. Also, wenn es dir immer weh tut, wie kann ich dir auch Freude schaffen? Kannst du nicht, niemand wird mir Freude, weil damals hat mir wehgetan. Mhm. Man braucht das nicht. Ah. Es gibt einen Morgen und noch einen Morgen und noch einen Morgen.
Wie kann ich glücklich werden? Würden Sie das als Lebensziel betrachten?
Ja, aber die Frage ist, was Sie glücklich macht. Es gibt Menschen, die sind nur glücklich, wenn sie unglücklich sind. Es gibt Menschen, die haben nur keine Freude, nur Schadenfreude. Man muss gesund werden, um das Glück zu genießen. Ja? Und man muss Glück genießen wollen. Und man muss Glück schaffen wollen. Jetzt weiß ich, warum wir so kurze Zeit auf der Erde sind. Damit wir die Erde nicht zerstören können. Je länger wir da sind, desto mehr Atomic Bomb, weiß ich was. Und weißt du, warum man Angst hat vor Juden? Jedes Mal kommt der Jude auf die Welt und die Welt ändert sich. Moses, Jesus, Freud, Marx. Jedes Mal kommt jemand und die ganze Welt ist verändert.
Die Welt wird nicht zu Ende gehen.
Nein, nur der Mensch. Aber der Mensch ist nicht die Welt.
Aber die Spezies ist momentan durch den drohenden Klimawandel tatsächlich in ihrer Existenz bedroht. Sehr viele Menschen haben eine immer pessimistischere Weltsicht gekriegt.
Ja, aber das macht ihnen Freude.
Sie nicht.
Weil das macht ihnen Freude. Es macht Menschen Freude, wenn sie unglücklich sind. Es macht ihnen Freude, wenn sie unglücklich sind. Freude macht sie nicht glücklich. Schadenfreude, yes. Freude, Freude. Beethoven-Freude, ja.
Ich widerspreche Ihnen. Es gibt reale Besorgnisse und Ängste,
yes,
die habe ich, ohne dass
aber wenn du viele Sorgen hast, kannst du nicht gescheit sein.
Ja.
Weil wir wissen jetzt von Eric Kandel, das Gehirn, wenn du glücklich bist, wirst du gescheit und gesund im Gehirn. Aber es gibt Menschen, die wollen nicht glücklich sein. Und es gibt Menschen, die wollen nicht, dass du glücklich bist. Aber je mehr du bist glücklich, desto mehr bist du gesund und desto mehr bist du gescheit.
Das heißt, Sie haben zumindest bis jetzt, Sie sind ja erst 95, ein glückliches Leben geführt. Im Großen und Ganzen.
Nein.
Im Großen und
es
Ganzen.
Es waren viel, ich habe, dass ich ein Leben geführt habe, ist das Glück. Die Frage für mich ist, was tue ich auf der Welt? Warum hat mich der liebe Herrgott geschafft, wie ein Mensch, nicht wie ein Engel? Gibt es keine Engels? Und den Teufel haben wir erfunden, damit wir nicht schuldig sind. Ich habe es nicht getan, das hat der Teufel getan. Teufel hat nichts mit dem lieben Herrgott zu tun. Er sagt, na, ich schenke dir was zum Leben. Und wenn du ein Masel hast, dann in einem grünen Land. Und wenn nicht, in Palästina, bau dir was. Und ich werde dir helfen. Fang an. Und wenn du anfängst, dann geht es schon schnell.
Wie war das, um von einem Anfang zu sprechen, der gleichzeitig ein Ende gewesen ist, als Sie mit 12 Jahren allein auf die große Reise geschickt wurden, von Ihrer Mutter zuerst mit dem Zug?
Da kommen wir in Holland an. Ich musste auf das Schiff in Holland warten, weil die Exit-Visa und das Schiff waren nicht zusammen. Mhm. Also eine Woche in Holland und ein Waggon mit Juden. Und ich war das einzige Kind. Und dann kommen Holländer uns abholen. Und da schaut ein Holländer den anderen lacht und sagt, so jung und schon jüdisch. Und dann waren wir eine Woche dort.
Hatten Sie Angst damals bei dieser großen Reise? Oder war es eher ein Abenteuer?
Es war keine Angst, es war nur was, ich will die, nicht, dass sich meine Mutti sorgt. Und Angst habe ich niemals gelernt. Curiosity sein, Neugier.
Ja.
Aber Angst habe ich nicht. Mhm. Denn wenn ich Angst habe, habe ich mir schon was Schlechtes vorgestellt.
Ich kann mich erinnern, es hat mir Henry Grunwald, der dann Chefredakteur von Time Magazine geworden ist. Und dann
ich habe ihn gekannt.
Ja, gegen sein Lebensende dann Botschafter der USA in Wien gewesen ist. Der hat mir erzählt, aber der war damals schon 15, Sie waren 12, wie gern er aus diesem Österreich weg ist, nicht nur 1938, weil die Nazis da waren, sondern weil er dieses katholische, reaktionäre, unglaublich enge und engstirnige Österreich davor erlebt hat und es wie eine wirkliche Befreiung empfunden hat, in die da rauszukommen.
Yes.
Und dann in die USA zu kommen.
Yes.
Haben Sie das auch irgendwie als Kind schon gespürt? Auch das Österreich vor den Nazis?
Österreich vor den Nazis war sehr nett, aber ich war sehr jung. Mhm. Nach den Nazis war es fürchterlich. Ich sollte eigentlich nach Palästina, das habe ich Ihnen erzählt. Mhm. Ja. Einmal war ich in Israel.
Wo waren Sie?
Wir waren in Israel.
Ich
habe meine Tante besucht. Mitternacht ruft man mich an, ihr PA, Luca da, und sagt zu mir, 12 Uhr Nacht, Golda packt, aber sie ist sehr besorgt. Willst du mit ihr reden? Golda macht sich Sorgen, natürlich werde ich ihm reden. Okay, Mitternacht, so what?
Kannten Sie sie schon?
Yes.
Davor?
Yes, weil sie, das waren alle Freunde von meiner Familie, die waren alle zusammen. Die haben das Land gebaut, die haben das Land gemacht. Und da war ich ihre Beraterin, stell dir vor, die Ehre. Und da sag ich, Holda, was machst du dir Sorgen? Dann sagt sie, schau, übermorgen, ich flieg morgen und dann muss ich Nixon sehen. Und Nixon ist ein berühmter Antisemit. Und ich ist doch Präsident der United States. Sag ich, mach dir keine Sorgen. Sagt sie, schau. Früher hast du mir gesagt, mach dir keine Sorgen, hab nicht gemacht. Aber Nixon, Iban, Rabin, die sagen mir alle, schau, das ist Nixon. Sag ich, nein, du brauchst dir keine Sorgen machen, weil Nixon hat die Wahl in Amerika verloren als Präsident. Dann hat er die Wahl als Governor of California verloren. Dann ist er auf eine Weltreise gefahren. Jedes Land hat ihn abgewiesen, weil er war niemand. 2 Länder haben ihn nett angefangen, Israel und Pakistan. Und der wird das niemals vergessen. Weil er behält das Schlechte, aber auch das Gute.
Ja.
Und also darum wirst du kriegen, was du kriegen wirst. Okay, ist sie gefahren und hat alles bekommen. Und Kissinger war damals Secretary of State.
Ja.
Muss man aufpassen, weil deutsche Juden das sind Juden überall, aber Deutschmeisten, wollen beweisen, dass sie treu sind. Ja? Sind sie übertreu? Okay, ist also, sagt Nixon, die Aeroplane kannst du haben, was du willst, kannst du haben. Okay. 2 Wochen später ruft mich Gold an, sagt, die Aeroplane sind nicht gekommen. Oder kommen noch nicht. Und man hat sie noch nicht
geschickt. Waren das Kampfflugzeuge?
Wahrscheinlich, ich habe nicht gefragt.
Ja.
Ich weiß nur, dass es nicht gekommen ist. Sage ich, rufe Nixon an. Sagt sie, aber wieso? Sag ich, schau, Nixon hat Kissinger, Foreign Secretary, gesagt, du, das ist deine Arbeit, schick die Aeroplane. Kissinger, der deutsche Jude, will beweisen, dass er dem neuen Land treu ist, schickt er nichts zu den Juden. Ruft den Nixon an, er braucht nichts zu beweisen.
Es ist kompliziert.
Yes, aber man muss das verstehen. Hat sie Nixon persönlich angerufen, 2 Tage später, Aeroplane. Man muss nur wissen, wo was ist und warum. Er Nebich ist ein deutscher Jude, hat schwer gearbeitet, er war Rockefellers Advisor.
Ja.
Netter Mann, der Rockefeller. Mhm. Er war Governor of New York damals. Geh oben hinauf, die sind viel netter oben als unten. The already are ist besser als a wannabe. Wannabes passen auf, gefällt ihm das, wie schaffe ich das? Wenn sie schon sind, geh mal, hat keine Angst, er ist ja wer er ist. Hat sie ihn angerufen, 2 Tage später, Aeroplane.
Gut, ich möchte wieder zu Ihrer Biografie zurückkommen. Sie kommen also in den USA, haben zunächst einige Schwierigkeiten, dann studieren Sie an
der... Nein, die Verwandten wollten mich nicht haben.
Ja.
Hat man mich in einem Pensionat, so in wo. Aber das Gute in einer Schule, wo die Kinder wohnen, ist, keiner hat Eltern dort, weil nur Kinder dort wohnen.
Es war ein Internat.
Das war yes.
Ja, ja. Und dann sind Sie aber nach der High School an die Columbia University.
Und
der
High School, I did 4 years in 2 years. Ja. Und dann I went to Hunter College. Und damals war es sehr schwer, dort hineinzukommen, weil you had to have 85 average. Mhm. Ich habe es irgendwie geschafft in 2 Jahren, bla bla. Aber. Und dann habe ich gearbeitet. Noch nicht.
Noch nicht.
Mein erster Job war in einer Firma, heißt Benjamin Gorton & Robbins, eine Law Firm. Ja? Und ich war der Receptionist. Und dann treffe ich meine Tante und da sagt sie zu mir, was tust du für dein Volk? Nimmt sie mich zu der Jewish Agency for then Palestine. Und dann... Und dann habe ich aber Ibein getroffen und jeden, der was. Und der hat immer meine Bücher gelesen. Ich habe immer Bücher gelesen und die waren immer meine. Und der hat sie immer geborgt. Und da bin ich berühmt geworden, dass aber Ibein liest die Bücher, die Erika liest. Er hat eine herrliche Frau gehabt, sehr schön, eine Blondine aus Ägypten. Schön, reich. Und der hat sie Sweetness genannt.
Ich will auf Ihre Dissertation kommen. Die hat mich interessiert, die Sie an der Columbia University geschrieben haben, nämlich die Stellung der Familie im Kibbutz.
Ja.
Das hat mich deswegen interessiert, ich war 1973 zum ersten Mal in Israel und da haben wir ältere Männer, Frauen im Kibbutz erzählt, dass sich momentan die Struktur vollständig ändert, weil, das war 73, weil die Kinder immer weniger ins Kinderhaus kommen.
Yes.
Das heißt, die gemeinsame Erziehung, die man jetzt als platonisch oder auch als sozialistisch bezeichnen könnte, löst sich auf, weil die Eltern...
Aber das war nicht eine Idee.
Kinder,
das war Notwendigkeit. Es war kein Platz für die Kinder, denn die Eltern mussten um 4 oder 5 Uhr aufstehen, im Feld zu arbeiten. Man hat das getan, weil das notwendig war. Mhm. Und es gibt Ideen, die sind geboren von der Notwendigkeit, nicht weil es ein Ideal ist.
Ich gehe jetzt weiter mit Ihrer eigenen Geschichte. Ein wichtiger Lehrer für Sie war der Wiener Psychoanalytiker Theodor Reich, der ein Freud-Schüler war. Und ein
der Einzige, der Freud nicht verlassen hat.
Und ein enger Jung Mitarbeiter.
Jung hat ihn verlassen, Adler hat ihn verlassen, aber Reik hat ihn niemals verlassen.
Und Reik hatte dann aber in den USA deswegen ein Problem, weil er zwar ein Doktorat hatte, aber er war nicht Arzt.
Und er war Doktor, aber nicht MD.
Ja, richtig.
Und wenn jemand ein Doktor ist, ein Arzt, macht er sich sehr stolz.
Ja, gut. Reik hatte da wirkliche Probleme. Yes. Und meine Frage ist, Sie sind ja aber ein Stück später, haben Sie dieses Problem auch noch gehabt? Nein. Sie haben ja auch ein Doktorat, aber auch kein medizinisches, sondern ein...
Ja, aber dann war Reik mein Lehrer.
Ja.
Und er hat ein Buch geschrieben, es heißt Listening with the Third Ear. Mhm. Das heißt, Zuhören mit dem dritten Ohr.
Er hat eine eigene psychoanalytische Schule in den USA dann
das heißt
gegründet.
National Psychological Association for Psychoanalysis, anstatt Medizin Association for Analysis. Mhm. Und da sind wir waren alle Doctors, aber keine Ärzte.
Und Sie haben das Problem, dass Sie nicht Ärztin sind, nicht mehr gehabt als Psychotherapeutin.
Nein. Weil sowieso darf man... Die Freudians, die Ärzte waren, haben es nicht gemacht. Die haben gesagt, die wissen nicht so viel. Wir, psychologisch wissen wir genauso viel, weil nichts ist anders. Aber wir können Frösche nicht schneiden.
Ja, müssen Sie auch nicht.
Tut mir leid.
Ja, müssen Sie auch nicht. Würden Sie sich selbst als Freudianerin bezeichnen?
In Schweden sagt man, ich bin das Enkel von der Psychoanalyse. Es war Freud, Reich, Freeman und Buster, keine Juden aus Wien mehr.
Frau Dr. Freeman, Sie haben als Analytikerin auch in Hollywood gearbeitet und bei Ihnen...
Nicht in Hollywood, aber ich kenne viele Leute, die mit Hollywood was zu tun haben.
Bei Ihnen waren Marilyn Monroe, Marlon Brando...
Nicht als Patienten. Ich rede niemals über meine Patienten. Wenn ich einen Namen erwähnt habe, heißt es, wir waren entweder befreundet oder wir haben uns gut gekannt. Aber niemals Patienten.
Ich will Sie auch nicht
und jeden,
über Ihre Patienten
New
fragen.
New Year's Eve waren wir bei Lee Strasberg.
Ja.
In
der Theaterschule.
Nein, bei ihm zu Hause, New Year's Eve.
Ja.
Wie heißt das? Silvester.
Ja.
Und jeder war dort, herrlich. Und ich war die Einzige, die ihm angeboten hat, ihn auf einer Uni zu lernen. Er war der berühmte Lee Strasberg. Mhm. Und ich war damals Professorin in Sarah Lawrence. Mhm. Und habe ihm angeboten, warum soll er nicht dort ein Professor werden? Und er war so geschmeichelt, niemand hat ihm ein Professorship angeboten. Mhm. Aber er hat es nicht getan.
Ich habe eine Frage zu Woody Allen, den Sie ja auch, glaube ich, relativ gut kannten, der ja auch in New York gewesen ist und der sich selber immer wieder über die Psychoanalyse lustig gemacht hat. Aber er hat sich auch offensichtlich gründlich damit befasst.
Aber gesund ist, dass man sich lustig machen kann und nicht Angst hat.
Ich will Sie jetzt nicht weiter fragen, ob diese schrecklichen Geschichten, die Mia Farrow über Woody Allen behauptet hat, ob die stimmen könnten.
Ich habe ein neues Gesetz erfunden wegen der Geschichte. Ich nenne es das Mia-Gesetz. Mia hat immer neue Kinder adoptiert. Und da war damals ein Gesetz in Amerika, man kann nur 6 Kinder von fremden Ländern adoptieren. Wie viele Amerikaner du willst, aber nur 6 von fremden Ländern. Und da ist sie herumgefahren mit ihrem Mann, der war damals der Conductor. Und sie ist auch, und da geht sie in, wie heißt das, ein Heim, ja. Mhm. Und verliebt sich in das kleine Mädchen. Aber sie hat schon 6 und mehr ist nicht erlaubt. Aber sie verliebt sich in das Mädchen und sie muss es adoptieren. Und weil sie Mia Farrow war, hat sie die ganze Welt gekannt. Sie mit jedem, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, sind alle nach Washington gefahren das Gesetz umzudrehen, ein neues Gesetz zu machen, ohne, das heißt, man kann wie viel man will adoptieren.
Das hat sie durchgesetzt.
Das hat sie durchgesetzt für das Kind. Und justement das Kind ist das Kind, das ihr vor Jahren weggenommen hat. Und darum sage ich, es gibt ein Mehr-Gesetz. Das heißt, du musst versuchen, musst schwer arbeiten, musst wirklich wollen, aber wenn das Schicksal eine so große Grenze macht, das heißt, lieber nicht, das ist zu gefährlich. Wenn du willst, kannst du, aber ich warne dich, das ist zu viel. Und sie behandelt ihn.
Ja, wir wollen jetzt nicht darüber spekulieren, wie sehr das alles Rache ist. Ich habe aber eine andere Frage auch noch, die Hollywood betrifft, weil ich in letzter Zeit wieder einige Dokumentationen gesehen habe, in denen es um den Tod von Marilyn Monroe gegangen ist, die Sie ja auch gekannt haben, mit den verschiedensten Varianten, die es da gibt, eine schrecklicher als die andere. Haben Sie eine Theorie, wie die Monroe gestorben sein könnte oder eine Vermutung?
Ich glaube, Suicide.
Sie glauben Suicide?
Ja, weil das war up and down die ganze Zeit.
Ja.
Und manchmal sagt, ich will nicht mehr leben, ich kann nicht mehr leben, ich muss sterben. Blum. Und dann machst du Fehler, neppig. Die Absicht hat sie immer gehabt, aber nicht wirklich.
Ja.
War sehr dramatisch. Dramatik, ja. Und eines Tages wird es zu viel.
Gehen wir weiter in Ihrem Bekanntenkreis.
So wie Barbara Streisand zum Beispiel. Und sie ist nach Schweden gefahren. Ich habe meinen Vater damals besucht in Schweden mit meinem Mann. Und da sind wir alle zusammen, das heißt im selben Flugzeug zurück. Und ich bin hinten, Dezember, hinten ist leer. Fliegt ja niemand nach Schweden oder zurück aus Schweden nach New York. Und da habe ich drei Sessel und schlafe. Kommt die Stewardess, sagt, Miss Streisand wants to talk to you. I'm sleeping. Aber Miss Streisand wants to talk. Okay. Komme ich nach vorne, setze mich nieder. Und sie fängt an zu schreiben. Was ich gesagt habe, sie geschrieben. Und dann sagt sie, wie weiß man, dass es wirklich Liebe ist? Und manchmal fühlt man sich gezwungen, etwas zu antworten, auch wenn du die Antwort nicht weißt. Sag ich, weißt du was? Wenn du verliebt bist, dann ist das wie Kirschenblüten. Schöne, weiß, schön, und dann fallen sie hinunter. Leer. Aber wenn es wirklich Liebe ist, kommen die Kirschen. Hat nichts mit den Blüten zu tun, aber herrlich. Und sie schreibt die ganze Zeit.
Schön. Ja.
Sie war ein sehr netter Kerl und hat mir gesagt, sie will nicht mehr singen, es macht sie sehr nervös. Sie wird nur Film drehen. Ja? Hat mir aber nicht gesagt, ich habe es nicht gewusst und sie weiß es bis jetzt nicht, hat sie Jentl gespielt und das war meine Mutti.
Frage an die Analytikerin, aber auch, es ist eine moralische Frage gleichzeitig, soll man immer die Wahrheit sagen, auch wenn es möglicherweise jemand anderem schadet?
Dann ist es kein Sollen, dann ist es ein Wollen. Wenn du Schadenfreude hast, wirst du es tun, weil du es tun willst.
Nein,
aber soll man jemandem schaden?
Ja.
Das heißt Wahrheit. Allerlei Sachen passieren, manchmal tut es dir leid, manchmal nicht. Aber warum willst du es plötzlich sagen? Ist das nützlich? Tut das jemandem weh? Wird das der Welt helfen, dass jeder das weiß?
Na, ich sage Ihnen ein Beispiel. Denken wir an die Wildente von Ibsen. Da ist eine Familie, die lebt in der Konstruktion einer Lüge. Also damals hat man das Lebenslüge genannt. Und dann kommt der Moralist, der das durchschaut und sagt, ich muss diese arme Familie aus ihrer Lebenslüge herausreißen. Und das gelingt ihm auch. Er zerstört die Lüge und zerstört damit aber auch das Glück der Familie.
Natürlich. Das ist nicht sein Muss, er ist nicht der liebe Herrgott.
Ja.
Wer bist du zu sagen, ich muss das zerstören? Nur wenn du jemanden hast, nur wenn du Schadenfreude, was hast du davon? Bist du eifersüchtig? Du willst nicht, dass diese Person berühmt ist, weil du weißt irgendwas Schlechtes?
Das heißt, wenn Menschen mit einer Lüge, die sie sich konstruiert haben, um damit leben zu können, leben, dann soll man es dabei lassen.
Wenn man die Lüge braucht, um leben zu können, dann ist das fast keine Lüge mehr. Dann ist das ein Lebensretter. Warum braucht man so eine Lüge? Und wenn jemand die Lüge braucht, wer bist du, die Luft wegzunehmen von dem Mensch, von dem dieser, die Lüge ist die Luft dieses Menschen. Und wer bist du, der Heilige, du sagst, warum? Und was ändert die Welt? Wird der Krieg aufhören? Wird kein Hitler mehr da sein? Wird niemand hungrig gehen? Was hast du davon? Schadenfreude. Entschuldigen.
Gut. Bleiben wir beim Lügen. Haben Sie, Frau Dr. Freeman, haben Sie Angst vor einer möglichen Wiederkehr von Donald Trump?
Angst vor Donald Trump in Amerika?
Vor einer möglichen Wiederkehr als Präsident. Das ist
eine Aber man kann dagegen wählen.
Ja, schon.
Man kann sich rühren dagegen. Schön. Aber er ist sehr gescheit und er kennt sich aus und er ist sehr charmant. Und es gibt Menschen, die wollen Amerika vernichten. Und ich glaube, dass er nebbig, weiß oder nicht weiß, Putins Puppet. Er tut, was Putin gerne würde, dass er tun soll. Ob er es bewusst tut, ob er Putin ihn bezahlt, ich weiß nicht. Aber irgendwas tut er, das nicht so.
Das Aber ist er Putin. Ist seine Marionette, das genau. wollen Sie sagen.
Puppet ist eine Marionette.
Puppet, ja.
Yes. Und er weiß es nicht, weil er meint, er ist so gescheit.
Ich glaube, er weiß es schon.
Und so gescheit ist der Putin, dass er ihn glauben lässt, so gescheit ist er. So spielt man mit der Pappe. Schau, wie gescheit du bist. Schau, wie gescheite Sachen du redest. Das meine Stimme kommt daran. Ne?
Ich habe Sie gefragt, wäre es eine Katastrophe, wenn er wieder gewählt würde?
Er will wiederkommen. Er wird vielleicht wiederkommen, hoffentlich nicht. Ja. Aber solange the Constitution stays, solange man nicht an einem Menschen hängt, dass das Ganze zusammenhält, dann geht's schon. The Constitution ist Amerika.
Ihr Wort in Gottes Ohr. Ich habe Sie deswegen gefragt, weil meine Frau und ich waren befreundet mit Sophie Freud, die jetzt im Juni noch nicht ganz 98-jährig gestorben ist.
Sie war sehr nett.
Und sie kannten sie.
Ja. Strümpfe getragen hat.
Ja. Und die hat bis zu ihrem Ende eine panische Angst davor gehabt, dass Trump wiederkommen könnte. Und sie hat diese 4 Jahre, in denen er Präsident war, auch unglaublich gelitten. Sie kam ja nicht mehr nach Wien.
Aber man muss sich auf das amerikanische Volk verlassen. Die machen ein paar Fehler, aber im Allgemeinen ist es ein gutes Volk.
Optimismus in ihrem Leben ist offensichtlich ein Grundprinzip.
Ja, aber wir wissen, dass Optimismus macht dich gesund. Eric Kandel hat den Nobelpreis gekriegt. Du wirst gesund, du wirst gescheit, nur von Optimismus, nur vom Lachen.
Und das heißt, für Sie...
Und wenn du nicht lachen kannst...
Ja, verstehe ich.
Nein,
ja.
nein, nein. Was tust du, wenn du nicht lachen kannst? Weil du kannst das Gehirn... zu täuschen. Mhm. Das Gehirn und die Muskeln sind alles zusammen. Und wenn du sitzt so und das Gehirn sagt, und du tust das und halt 10 Sekunden, sagt das Gehirn, just a minute, ich glaube, ich bin froh. Und dann wirst du froh.
Kann Gut. Man? Gehen wir zum Ende unseres Gesprächs. Sie haben sich bedingt durch Corona längere Zeit in Wien aufgehalten in den letzten Jahren. Und meine Frage ist, gab es da für Sie noch so etwas wie einen Phantomschmerz, was diese Stadt betrifft, oder ist alles eine ferne Erinnerung?
Wenn es mir weh tut, ist es kein Phantom. Ich brauche es nicht von mir. Phantom ist, heißt man, es versteckt es von sich selbst. Du hast mir mal weh getan. Und jetzt bin ich da und plötzlich sind die Fische meine Freude. Man dekoriert mich, weiß ich was. Das ist Justice. Man muss nur lang genug leben. Aber du sollst nicht in die Feindschaft und in den Hass verliebt sein. lass den Hass, der Hass ist eine Krankheit. Mhm. Und warum soll er mich zum Hassen bringen? Das macht mich krank, macht er mich noch, hat er noch immer Macht über mich. Solange die Christen den Jesu Christi nicht lieben, können sie die Juden nicht ausstehen.
Ist das jetzt, das ist jetzt meine Frage, ist das jetzt eine psychoanalytische Erklärung des yes. Antisemitismus?
Yes. Man darf den Vater nicht hassen. Das ist so, also das geht, der Vater schreit, die Mutter schreit auf den Vater, der Vater schreit auf das Kind und das Kind schreit auf den Hund. Man muss es weggeben.
Die Stufen, die Hierarchie. Yes.
Und wir irgendwie kommen nach dem Hund. Aber das ist eine Art unbewusste Eifersucht. Wir sind verwandt und man kann nichts dagegen tun. Kann nicht. Man kann sagen, ja, Moses war eigentlich ein Ägypterprinz, weil Tutmosis und Moses sind Ägypter. Und Moses war mit dem Pharao
zusammen. Das ist jetzt die Freud-Theorie, dass Moses ein Ägypter war.
Er sagt, das ist möglich.
Wird von jüdischer Seite vehement bestritten, sage ich Ihnen nur.
Freud hat alles jüdisch bestritten, weil ich glaube nicht, er war so zufrieden, dass er jüdisch war. Das ist eine andere Geschichte. Das meine ich. Mhm. Aber trotzdem, er hat nicht an Gott geglaubt.
Ja.
Überhaupt nicht. Er war offiziell Anti-Gott. Okay. Es macht, bist trotzdem ein Jude. Seine Tochter war sehr nett und hat sich niemals gut angezogen. Und Wright hat dort bei ihnen Nachtmahl gegessen. Und der Anna Freud. Mhm. Und das ist immer so herumschlampig gedreht. Und der Freud hat nicht gemerkt, wie sie sich angezogen hat. Sagt Reigner, wenn sie erwachsen wird, wird sie sich schöner anziehen. Und Anna sagt, nein. Und Reich sagt, und sie hat es niemals getan. Hat sie nicht, ich habe sie in England getroffen.
Es gibt die Fotos von ihr noch in Österreich im Dirndlkleid.
Yes. Yes,
das kennen war sie sicher. Geschichte.
Und sie ist zurückgekommen, ich habe sie eingeredet. Mhm. Das erste Mal, wenn der International Psychoanalytic, ich war ich in London und sie sagt, man hat sie eingeladen, sie sagt, niemals, ich gehe niemals zurück nach Wien. Ich mag es nicht, ich hasse sie und ich will nicht zurückgehen. Sag ich, schau, Psychoanalyse, es gehört deinem Vater. Du bist Freud. Wirst du wirklich den Wiener das zurücklassen und du kommst nicht, wenn man dich endlich ehrt, wie du es verdienst? Sagt sie, na, vielleicht komme ich doch. Und sie ist gekommen.
Letzte Frage. Wollen Sie noch immer die Welt verbessern?
Natürlich. Wir sind ja da, das heißt bei uns Juden, Tikkun Olam. Tikkun Olam heißt, verbessere die Welt. Mach's besser.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Meine Freude, danke Ihnen.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.